Ein Apostel offenbart sein Inneres, sein Denken, sein Leben, warum er so lebt, wie er es gerade tut. Denn er wird missverstanden in dieser Gemeinde. Und er weiß, es ist grundsätzlich wichtig, dass er einmal zeigt, warum er so lebt, wie er es tut, und damit hängt sein Denken zusammen. Und sehr stark stellt er seinen Herrn Jesus in den Vordergrund, weil er ihm nachgeht. Er ist ihm gleichsam auf den Leib gegangen. Er bleibt stracks hinter ihm, geht ihm nach. Und er zeigt, dass das notwendig ist. Und er zeigt auch, dass der Weg, den er geht, der Weg eines jeden von uns zu sein hat. Das waren sehr passende Worte zum Anfang. Jeder von uns sollte Paulus nachgehen, weil Paulus Jesus nachgeht. Jeder von uns ist ein Nachfolger Jesu und jeder von uns ist ein Diener von Jesus. Wir sind verordnet, Nachfolger und Diener Jesu zu sein. In den ersten 5 Kapiteln, das heißt nach dem Eingangsgruß der ersten 2 Verse, beginnt er in Vers 3 des ersten Kapitels, seine Auffassungen über Nachfolge und Dienst mitzuteilen. Das geht also bis zu Ende von Kapitel 5, nämlich Vers 21. Mit Kapitel 6 beginnt der zweite Teil des Briefes und er geht bis zu Kapitel 13, Vers 10, bevor wir dann den Schluss des Briefes haben. Dieser größere Teil ist der, in dem er weitergeht mit seinem Denken. Er hat grundsätzlich gesprochen in den ersten 5 Kapiteln. Jetzt wird er etwas praktischer und er offenbart rechte Sorge um das Wohl anderer und zeigt also, wie wir um das Wohl anderer bemüht sein sollten. Dieser zweite Teil kann aufgeteilt werden in verschiedene Unterteile. Den ersten hätten wir in Kapitel 6 und 7, die erste Unterteilung. Dort ringt der Apostel um die Treue der Korinther. Er trägt rechte Sorge um das Wohl anderer, indem er um ihre Treue ringt. Warum muss er um die Treue der Korinther ringen? Liegt es an ihm? Ja, es liegt an ihm. Er ist ihr Vater im Glauben. Er ist Apostel Jesu Christi, der Gottes Wort direkt von Christus bekommen hat. Und für dieses Wort sind sie von ihm abhängig. Das bekommen sie nicht von einem anderen Apostel. Jeder Apostel hat seine Botschaft. Und zusammen wird sie eine organische, große Schriftbotschaft. Aber für das, was Paulus weiterzugeben hat, sind sie bei Paulus, von Paulus abhängig. Er weiß also um diese Wichtigkeit seines Dienstes an ihnen. Und so bemüht er sich um ihre Treue. Denn wenn sie ihm die Treue halten, als Boten, als Sendboten Jesu, dann dürfen sie auch Jesus die Treue halten. Also in diesen Kapiteln 6 und 7 ringt er geradezu um dieses Vertrauen, diese Treue. Wie tut er das? Nun, in den ersten 10 Versen von Kapitel 6, da haben wir also den ersten Abschnitt in dieser Unterteilung. In diesem ersten Abschnitt, Kapitel 6, 1 bis 10, ringt er um diese Treue, wenn er aufruft, zu rechtem Umgang mit der Gnade Gottes. Jeder von uns ist Empfänger der Gnade Gottes. Nun gilt es, in rechter Weise mit dieser Gnade umzugehen. Das ist vielleicht ein etwas fremder Gedanke, weil wir vielleicht nicht gewohnt sind, von Umgang mit der Gnade Gottes zu sprechen. Das ist auch für mich ein etwas ungewohnter Gedanke. Aber er steht in der Schrift und wir wollen uns ihm anpassen und sehen, was Paulus darüber zu sagen hat. Wie geht man denn um mit der Gnade Gottes in rechter Weise? Ich habe gesagt, es geht um einen Aufruf. Den Aufruf selbst haben wir in den ersten zwei Versen. Und dann haben wir, interessanterweise, einen Ausweis. Den Ausweis von Paulus und seiner Mitarbeiter, denn sie stimmen ein in einen Aufruf an die Korinther. Paulus ist ja begleitet von einem oder mehr Mitarbeiter, die mit einstimmen in den Ruf dieses Briefes. Und Paulus schreibt hier, wir rufen euch auf. Also in den Versen 3 bis 10 haben wir den Ausweis derer, die aufrufen. Wieso muss Paulus sich ausweisen? Nun, vielleicht müsste er das nicht, aber in diesem Fall sieht er sich genötigt, das tun zu müssen. Und manchmal ist es wichtig, dass der, der aufruft, der andere anderen zeigen will, wo es lang geht, was sie zu tun haben. Der andere aufruft, Jesus nachzufolgen. Der muss ja ein Beispiel für diese sein, nicht wahr? Und dann gilt es, festzustellen, wer ist es denn, der von mir etwas erwartet? Lebt er selbst so? Und in diesem Fall ist das Thema der rechte Umgang mit der Gnade Gottes. Und dann ist die Frage, wie geht denn Paulus um mit der Gnade Gottes? Und dann haben wir sehr interessante Antworten. Auf diese wollen wir eingehen. Aber wir fangen an zu lesen mit Vers 1. Ich streife die Verse 1 bis 5 noch einmal. Ich hatte sie am Dienstagabend in Trossingen besprochen, aber ich will hier eine Wiederholung machen und dann gehen wir mit Vers 6 in einen weiteren Teil dieses Textes ein. Aber als Mitwirkende rufen wir euch auch auf, die dargebotene Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen. Mitwirkende. Paulus wirkt zusammen mit Gott. In Kapitel 5, Vers 20 sagt er, wir sind Botschafter an Christi Statt. 1. Korinther 3 sagt er, wir sind Mitarbeiter Gottes. Jeder von uns arbeitet zusammen mit Gott. Er wirkt in uns, wir wirken für ihn als Folge. Wir wirken zusammen. Paulus und Gott wirken zusammen am Wohl der Korinther. Als Mitwirkende rufen wir euch auch auf. Im Grundtext steht hier ein Wort, das wohl meistens oder sehr oft wenigstens mit Ermahnen übersetzt wird, was allerdings nicht die geeignetste Übersetzung ist. Meines Erachtens sollte man es nie mit Ermahnen übersetzen, es sei denn ausdrücklich der Zusammenhang dieses erfordert, aber meistens dürfte das nicht der Fall sein. Das Wort Ermahnen übersetzt ein anderes griechisches Wort, nouthesia. Nun, das werden Sie gleich vergessen. Aber das heißt in Erinnerung rufen und sehr oft hat es dann im Blickfeld eine Schuld bzw. eine Schuldigkeit, eine Aufgabe. Und so ähnlich ist es mit unserem Begriff Ermahnen. Man wird erinnert an eine Schuldigkeit, an ein Versäumnis vielleicht, etwas, das noch zu tun wäre, zu erledigen wäre. Dieses Wort Ermahnen hat in unserem deutschen Ohr eine Erinnerung an etwas Negatives. Aber das ist nicht in erster Linie das, was das griechische Wort in Erinnerung ruft. Das griechische Wort ist ein anderes. Der Kern dieses Wortes ist rufen, ich rufe. Und die Vorsilbe bedeutet oder bringt den extra Gedanken hinein, ich rufe herbei oder rufe auf, teile mit. Tröste, es wird oft für Trösten gebraucht. Oder ich gebe Zuspruch, spreche zu. Dieses Wort ist ein sehr gern gebrauchtes Wort im Neuen Testament. Und wenn es jetzt, weil es so oft gebraucht wird, immer wieder mit Ermahnen übersetzt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass der allgemeine Leser doch einen etwas negativen Eindruck von der Bibel bekommt. Ja? Dauernd werde ich jetzt erinnert an meine Schuld. Ja? Nun, so ist es nicht, dass Gott mit uns umgeht. Oft kommen wir als ganz Unschuldige zu Gott. Wir haben keine Schuld. Hiob konnte sagen, ich habe keine Schuld. Warum müssen wir auch immer Schuld haben? Wir haben nicht immer Schuld. Wenn die vergeben ist, dann sind wir schuldlos. Aber gerade dann kann Gott uns aufrufen und sagen, ich habe dir noch etwas mitzuteilen. Meine Gnade genügt dir und so weiter. Er informiert. Der Inhalt des Aufrufes kann Information sein, er kann ein Befehl sein, er kann vielerlei sein, er kann Trost sein, wenn wir in Not gekommen sind. Es ist das Wort, wie gesagt, auch für Trösten. In 1. Thessalonicher 4 haben wir das Wort, Vers 18. Paulus hat gesprochen, ein Trostwort gegeben an die Geschwister in Thessalonich, ob ihrer Verstorbenen. Die Gemeinde ist etwas dünner geworden, obwohl andere hinzukommen durch Neubekehrung. Aber einige sind beim Herrn und er will sie trösten. Und er spricht von der Wiederkunft Jesu Christi, von der Posaune, die schallt, und Jesus wird kommen und die Toten auferwecken und uns entrücken. Und dann schließt er diesen Kurzabschnitt mit dem Wort, so tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Aber er hätte auch sagen können, ruft einander auf, teilt einander das mit, erinnert einander an diese gute Botschaft, habt Freude daran, und denkt, welche Pflicht, das könnte auch daran dazu gehören, welche Pflicht damit verbunden ist. Tröstet einander, so wird's allgemein übersetzt. Also hier haben wir dieses Wort, aufrufen. Paulus ruft auf, die Gnade Gottes in rechter Weise entgegenzunehmen. Die dargebotene Gnade Gottes, Gott bietet seine Gnade uns an. Nicht vergebens entgegenzunehmen, das ist möglich. Seine Gnade, seine Hilfe vergebens entgegenzunehmen. Was heißt das vergebens? Nun, Gott hat uns Gutes getan, aber wir leben für uns selbst mit diesen Gaben. Und das ist nicht der Sinn seiner Gaben, sondern er gibt uns, damit wir zurückgeben und für ihn da sind. Vers 2 begründet Vers 1, denn er sagt, wer? Gott selbst, der die Gnade anbietet und hat es im Alten Testament gesagt. Er zitiert ein Gotteswort aus dem Alten Testament. Zur angenehmen Zeit erhörte ich dich und am Tage der Rettung eilte ich dir zu Hilfe. Ein Wort aus einem persönlichen Erlebnis, das aber jetzt zu einem heilsgeschichtlichen Wort wird. Gott hat die Stimme seines Volkes erhört, hat seinen Erlöser gesandt und seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist und den Geist gesandt hat, gibt es jetzt Tag der Rettung. Und in diesem Tag, in dieser Zeit der Heilsgeschichte leben wir, sagt Paulus. Und es gilt, diese Zeit auszunutzen, die Gnade Gottes in Christus entgegenzunehmen und sie in rechter Weise zu nutzen, mit ihren rechter Weise umzugehen. Seht, jetzt ist angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag der Rettung. Der Satz ist nicht zu Ende. Mit Vers 3 setzt sich der Satz von Vers 1 fort. Vers 3 war Zusatz, Begründung. Ein Nebensatz, Vers 3 ist ein weiterer Nebensatz, aber die Fortsetzung von Vers 1. Wollen wir also den Zusammenhang von Vers 3 mitkriegen, dann lohnt es sich, noch einmal einen Blick auf Vers 1 zu werfen. Wir rufen euch auf, die Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen, wobei wir in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben. Das heißt, während wir, Sosthenes, Timotheus, wer immer auch, seine Mitarbeiter und er, die an den Korinthern arbeiten, während wir euch aufrufen, Gottes Gnade nicht umsonst entgegenzunehmen, haben wir noch einiges mitzuteilen. Das heißt, wir rufen euch auf als solche, die sich ausweisen können, die also berechtigt sind, andere aufzurufen. Wer die Gnade Gottes nicht vergebens, wer die Gnade Gottes vergebens entgegennimmt, der hat kein Recht, andere aufzurufen, nicht wahr? Wer weiß, mit der Gnade Gottes umzugehen, der ist imstande, andere aufzurufen. Also, Vers 3 ist ein sehr wichtiger Zusatz für Vers 1. Aber da ist wieder ein Ausdruck, den es sich lohnt zu erklären. Anlass zum Stolpern, wie heißt es bei euch? Anstoß, ja? Keinen Anstoß geben, ja? Ärgernis und Anstoß sind sehr verwandt. Wir haben sie beide, diese Ausdrücke, in Römer Kapitel 14, wo Paulus den römischen Christen nahelegt, vorsichtig zu sein im Umgang miteinander, dass man einem schwachen Christen kein Ärgernis gibt, keinen Anstoß ist. Ich weiß nicht genau, wie Paulus diese Begriffe aufgefasst hat. Sie sind etwas vage oder etwas schwer zu verstehen. Aber der Begriff oder der Ausdruck Anlass zum Stolpern kann beides wiedergeben. Das heißt, ich sollte keinen Anlass geben, wodurch ein anderer zum Stolpern kommen würde. Da denken wir an den Strick oder an eine Falle, die einem Tier oder einem Vogel gelegt wird. Oder während des Krieges. Ich kann das Bild noch vor mir sehen. Es war in irgendeinem Wald auf einem Wege und in diesem Wege war ein Krater. Das heißt, ein tiefes, großes Loch. Was war geschehen? Der Feind hatte ein Draht gezogen. Ein feines Draht, das man nicht so schnell sehen konnte. Über die Straße. Und an diesem Draht war natürlich ein Zünder angeschlossen. Und eine Mine. Und wer da kam und diesen Draht in Bewegung brachte, der löste diesen Zünder und diese Mine aus. Und so entstand dieser Krater. Wo derjenige geblieben ist, kann man sich vorstellen. Ein Hindernis. Ja. Oder man denkt eine Falle. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und im Winter, als es noch diese Prärievögel hatte, das waren so ganz kleine Vögel, die nicht sehr hoch fliegen konnten. Die konnten im Winter ziemlich dick werden, wenn sie genügend Korn irgendwo zu fressen bekamen. Und wenn mein Vater diese Gabenhaufen aufgestapelt hatte, dann waren sie gern dabei. Und dort hat er eine Falle aufgestellt. Also stellen Sie sich eine Kiste, eine Obstkiste aus Holz da, auf den Kopf gestellt, ans Ende, etwa so schief, und hier einen Stock, und am Stock oben ist eine Schnur befestigt, eine lange Schnur, die er im Haus hatte dann. Das andere Ende war im Haus. Und dann guckt er durchs Fenster. Wann kommen sie jetzt? Ja. Und wenn einer, unten hatte er Korn gestreut, ja, sodass sie dort ruhig fressen würden. Und wenn er da ein oder zwei darunter sah, dann hat er gezogen. Und plumps, die Kiste war runtergefallen und wir hatten wieder etwas zu essen. Ja. Es gab dann Braten. Ja. Eine Falle. Und Paulus sagt, seid nicht so. Gebt keinem anderen Christen, der nicht durchblickt, der nicht weiß, was geschieht, gebt ihm weder bewusst noch unbewusst einen Anlass zu stolpern. Schiebt ihm keinen Stock zwischen die Beine. Das kann geschehen, wenn wir unvorsichtig sind in unseren Bemerkungen. wenn wir unvorsichtig sind in unserem Wandel, in unserem Benehmen. Irgendjemand kann Anstoß daran nehmen. Nun gibt es Leute, die nehmen zu schnell Anstoß. Das können wir dann nicht immer vermeiden. Aber so viel an uns liegt, sagt Paulus einmal in Römer Kapitel 12. Und er selbst sagt, kann hier sagen, meine Mitarbeiter und ich können sagen, die Gnade Gottes ist bei uns nicht vergebens gewesen. Wir haben sie in Empfang genommen und sie war genug, damit wir keinen unnötigen Anlass zum Stolpern geben mussten. Das kann er sagen im Vertrauen. Wir dürfen hier nicht denken, dass Paulus sich als vollkommen hinstellt. Das ist nicht seine Aussage. Im Gegenteil, Paulus weiß mehr als viele andere Christen um seine innere Verderbtheit. Er kann sagen und schreibt es ganz offen an die römischen Christen, in mir wohnt nichts Gutes, nichts. An die Galater schrieb er, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden, zu Recht. Aber ich lebe, doch nicht ich. Nicht ich lebe, auch als Christ, sondern Christus lebt in mir. Und Kraft dessen lebe ich, aber nicht, weil ich ewiges Leben hätte, gleichsam. Christus ist Leben und er ist ewiges Leben. Und weil er in mir lebt, lebe ich. Aber in sich selbst hat er nichts Gutes. Die Rebe am Weinstock ist untüchtig. Der Saft vom Weinstock, er macht's aus. Aber ohne diesen Saft, ohne die Verbundenheit mit dem Weinstock, ist die Rebe nichts. Die kann man verbrennen, sagt Jesus. Paulus weiß um seine Verderbtheit, um seine Untüchtigkeit. Aber es geht hier um die Gnade Gottes, dass man die entgegennimmt und dass man sie fruchtbar werden lässt im Leben. Und Paulus kann bezeugen, Gott hat mir Gnade gegeben. Ich bin ohne diese Gnade der Erste in einer langen Schlange von Sündern. 1. Timotheus 1, Vers 15. Von denen ich der Erste bin, aber die Gnade Gottes ist da gewesen. Ich habe Barmherzigkeit erfahren, sagt er. Und diese Gnade ist genug. Und sie kann uns bewahren. Und Paulus kann bezeugen, diese Gnade Gottes ist groß genug, um mich zu bewahren. Und sie hat meine Mitarbeiter bewahrt. Und ihr könnt bezeugen, hätte er schreiben können, ihr habt Titus beobachtet, ihr habt Timotheus beobachtet, ihr könnt bezeugen, die Gnade Gottes war genug in ihrem Leben. Und wir rufen euch auf. Was Jesus mir sagt, meine Gnade ist genug für dich, das sage ich euch. Gottes Gnade genügt. Ist hier jemand, der an sich selbst verzweifelt? Die Gnade Gottes ist genug. Wir brauchen gar nicht mit unserer Kraft zu rechnen. Da sagte unsere jüngste Tochter, es lohnt sich nicht, ich habe es versucht. Ja, wer wollte, dass sie versuchen sollte? Niemand. Warum versuchen? Gott weiß von vornherein, wir schaffen es nicht. Wir sollen die Gnade Gottes in Empfang nehmen. Aber dass es dann Leiden mit sich bringt, das verheimlicht Paulus auch nicht. Dass es dann Verzicht mit sich bringt, das gibt er zu. Und das gehört zum Thema des zweiten Korintherbriefes. Dass zusammen mit der Gnade Gottes der Ruf zum Verzicht zum Leiden verbunden ist. Das gibt er zu. Und das wird er jetzt sagen. Hören wir gut zu. Denn wenn Sie meinen, Sie haben Schwierigkeiten, dann schnell Wachs aus den Ohren. Denn jetzt kommen Schwierigkeiten. Und wenn Sie eine solche Liste aufzuweisen haben, dann kommen Sie hinterher zu mir. Wenn nicht, dann nehmen wir die Gnade Gottes doch in Empfang. Sie war genug für Paulus, und sie ist genug für einen jeden von uns. Wobei wir bei diesem Aufruf keinen Anlass, in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben, damit der Dienst nicht beschuldigt werde. Und wie oft ist in unseren Tagen der Dienst am Evangelium nicht beschuldigt worden, weil ein Reich Gottes Arbeiter exponiert, gefallen ist und gleichsam gesagt hat, damit die Gnade Gottes genügt nicht. Na ja, dann will ich auch schon nicht erst einmal anfangen. Ja. Jeder von uns darf ein Beispiel sein von der Kraft Gottes im Leben eines Unmöglichen. Wobei wir in nichts irgendeinen Anlass zum Stolpern geben, damit der Dienst nicht beschuldigt werde, sondern in allem weisen wir uns aus als Diener Gottes in großer Ausdauer. Ausdauer spricht von Schwierigkeiten, in denen es auszuharren gilt. Gedankenstrich. Und jetzt kommt's. Zuerst einmal eine Liste von Situationen, in denen Ausdauer nötig ist und Gnade nötig ist zur Ausdauer. Unter Druck, Stress, Trübsal. Das Leben, die Situation will mir den Atem wegnehmen. Bis wir sagen, jetzt reicht's mir. Ja? Haben Sie auch schon mal gesagt, nicht? Jetzt reicht's. Ja. Wer sind wir, dass wir sagen, es reicht? Das ist meines Herrn Sache, nicht meine Sache. Er wird bestimmen, wie stark der Druck sein soll. Ob das Krankheit ist, ob das ein Mensch ist, ob das etwas anderes ist. Er bestimmt das Maß an Druck. Und dass dieser Druck schwerer sein kann als das Reservoir von Energie oder Lebenskraft bei mir. Das zeigt Paulus in Kapitel 1. Wir wurden beschwert über das Maß, über die Kraft in uns. Vers 8. Das tut Gott. Gott legt uns Lasten auf, die wir nicht tragen können. Kapitel 4, Vers 7, damit die Kraft Gottes nicht von uns sei, sondern von ihm. Damit es sich herausstellt, dass die Durchtragekraft nicht von uns kam, sondern seine Kraft war. In Druck, in Nöten, in Ängsten. Haben Sie Angst? Manchmal kommt die Angst und wir wissen nicht woher. Sie kommt einfach über uns. Sie ist einfach da. Paulus spricht nicht nur von Angst, sondern von Ängsten. Er kennt das. Er kennt begründete Angst und ich nehme an, er kennt auch unbegründete Angst. Denn der Feind kommt verschleiert, zeigt sich nicht. Davon spricht er ein wenig in Kapitel 12. In Ängsten, unter Schlägen. Da können Wortschläge manchmal größere Schmerzen auslösen als mit dem Stock. Unter Schlägen. Paulus kennt das. Aber er sagt, die Gnade Gottes war genug. Ich musste nicht sündigen. Und musste nicht meinen Mitarbeitern einen Anlass zum Stolpern geben. Und auch nicht anderen Christen. In Unterschlägen, in Gefängnissen. Da ringt er sich durch mit Silas und kann Loblieder singen um Mitternacht. Gott greift ein, aber nicht immer wie in Philippi. Aber er trägt durch, auch in Gefängnissen. Aber denken wir ja nicht, dass Paulus so moderne Gefängnisse kannte wie heute, ja? Das ist geradezu ein Genuss, in einem Gefängnis zu sitzen. Habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht. Ja. Fernseher und alles, ja? Nein, nein, das waren ganz andere Löcher. Ja. Ich bin in einem solchen Gefängnis gewesen in Rom. Vielleicht waren Sie auch schon einmal da, in dem Paulus gewesen sein soll. Heute ist oben ein Loch. Und dann eine Leiter, eine Treppe. Man kann von oben reingehen, dann wieder rauskommen. Ja, man garantiert, man nimmt uns wieder raus. Aber damals war es ein Loch, oben verschlossen und jetzt sitzt er drinnen. Ja. In Gefängnissen, in Aufruhr, wo jeder um uns, um einen her, die Fassung verliert. Nur noch Turbulenz. Aber er kann den Blick auf Jesus wahren und die Gnade Gottes ist genug, nicht jetzt nervös zu werden, sondern ganz bewusst die Fassung zu behalten. In Aufruhr, in Mühen, in Wachen, immer wieder wachgerufen, schlaflose Nächte, Wachen. Das ist nicht nur ein Wachen, wobei man selbst versucht, wach zu bleiben, sondern Schwierigkeiten bringen es mit sich, dass man nicht schlafen kann. Schlaflose Nächte und schlaflose Tage. In Fasten. Und das Wort Fasten bedeutet nicht nur, dass man ab und zu eine Mahlzeit nicht einnehmen durfte, sondern es hat auch mit anderem Verzicht. Fasten ist ein Wort schlechthin für Verzicht. Bekannt, als uns ist es bekannt, als ein Verzicht auf Speise. Aber es kann auch bedeuten, ein Verzicht auf anderes, das wir für notwendig erachten, um uns am Leben zu erhalten und Qualität des Lebens zu genießen. Verzicht einfach. Paulus kennt Verzicht. Er geht weiter. Und jetzt kommen wir zu Vers 6. Wir tun es, könnten wir hinzufügen, das heißt, wir weisen uns aus als solche, die die Gnade Gottes nicht vergebens entgegennehmen. Wir können uns ausweisen, der Herr hat Gnade genug gegeben, in Reinheit. Ich musste mich nicht beflecken. Ich musste nicht hinschauen, wenn ich am Tempel vorbeiging, wo Prostituierte zu Hause waren. Ich musste nicht dorthin gehen. Ich musste nicht unreine Worte sagen. Ich konnte das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen, wenn in meiner Gegenwart Gott gelästert wurde, unreine Worte gesagt wurden und so weiter. In Reinheit weist er sich aus als jemand, für den die Gnade Gottes genug war. In Kenntnis. Es gilt, einiges zur Kenntnis zu nehmen. Paulus kann sagen, ich bin informiert worden. Es braucht Kenntnis, um bewahrt zu bleiben. Man braucht Kenntnis des Wortes Gottes. Man braucht Kenntnis des Charakters Gottes, der Wege Gottes. Es braucht Selbsterkenntnis. Es braucht Kenntnis von anderen Geschwistern. Man muss bereit sein, sich in das Denken eines anderen hinein zu versetzen und so weiter. Es braucht Kenntnis, eine Art zu sprechen. Paulus bittet, dass man für ihn bete, Epheser 6, dass ihm das rechte Wort gegeben werde, wenn er seinen Mund auftut, und die rechte Art, die Freimütigkeit, dieses Wort weiterzugeben. Es braucht Kenntnis in jeder Hinsicht. Und in dieser Kenntnis war die Gnade Gottes genug. Sie gab ihm das nötige Wissen und das Nötige, was er brauchte, um diese Kenntnis in Aktion zu setzen. In Geduld. Das Wort übersetzt ein Wort, das auch mit Langmut übersetzt werden kann. Ich sang in einem Quartett während meiner Studienzeit, in mehreren, aber ich denke jetzt an das eine. Und wir waren wohl beim Krankenhaus gewesen und warteten nun auf den öffentlichen Verkehr, das öffentliche Verkehrsmittel. Und dann sagte einer von uns, ich habe sehr viel Geduld, ich habe nur nicht die Zeit, sie auszuüben. Nun, das dürfte ziemlich die Wahrheit getroffen haben. Es ist schon sehr viel, wenn wir für einige Sekunden geduldig sein können, nicht wahr? Wir müssen nicht gleich platzen. Wir müssen nicht gleich die Fassung verlieren. Aber dann irgendwie reicht es einem, nicht wahr? Dann reicht es. Aber dann lange Mut zu haben. Ich weiß, das ist nicht der Sinn. Das Wort Langmut ist nicht so zusammengestellt. Aber dennoch passt es. Lange Geduld zu haben. Das ist der Sinn des Wortes. Auszuharren in Geduld. Und dann, jetzt müssen wir vielleicht noch Kolosser 1 hinzunehmen, etwa Vers 10, 11 dürfte es sein, mit Freude. Meine Frau hatte während einiger Jahre einen Dienst an einer anderen. Sie durfte sie ihr helfen, zu Jesus zu finden und dann ihr helfen, in ihrer sehr, sehr schwierigen Ehe dem Herrn die Treue zu halten und auch ihrem Mann. Wie viele Male hätte er sie nicht schon wegschicken wollen, aber sie sagte, sie blieb da. Sie ließ sich nicht wegtreiben. Und dann gab es immer wieder schwierige Situationen im Gespräch. Sie hatten keine Kinder. Es ging also um den Mann. Und meine Frau hat versucht, ihr zu helfen, mit diesem schwierigen Typ zurechtzukommen. Und wenn sie dann wieder angerufen hat, ja, mir ist es dann wieder geschehen, und dann fragte sie, was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Ja. Wie ging es zu sich? Vor sich, ja? Und mit der Zeit kam diese Frau zu einem Siegesleben. Und sie war für uns ein Vorbild. Sie kam dazu, dass sie mit Freude ihrem Mann ins Gesicht schauen konnte, während er vielleicht sogar tobte. Sie konnte nicht nur Geduld haben, sondern Geduld mit Freude. Das ist sehr viel. Das ist Gnade. Gnade. Aber denken wir an Jesus selbst, wie er ans Kreuz geht. Wie er geschlagen wird. Oder vorher, wie er verhört wird vom hohen Priester und so weiter. Da gibt es ein schönes Gemälde, es gibt eine Postkarte davon oder eine Ansichtskarte. Ausgezeichnetes Gemälde, ausgezeichnetes Malerei. Die Gesichtszüge des hohen Priesters, der anderen, die so nebenbei stehen. Man kann direkt ihre Gedanken lesen in diesen Gesichtszügen, wie sie so spöttisch schauen, ja, so selbstverständlich mehr wissen als dieser arme Nazarener von Nazareth. Ja. Und er ein wenig den Kopf etwas zur Seite, etwas geneigt, ruhig, liebevoll, kein billiger Blick, kein weicher Blick und doch sanftmütig. Es brauchte, glaube ich, Gnade, um dieses so darzustellen. Das fasziniert mich, dieses Gesicht von Jesus. In aller Ruhe kann er sich das anhören. Er weiß genau, wann er zu schweigen hat, und wir wissen, er hat ja immer wieder geschwiegen, aber dann wiederum kann der Zeitpunkt kommen, wo er meint, jetzt muss ich etwas sagen. Bei Pilatus zum Beispiel. Ja. Oder wenn der Hohepriester ihn beschwört, dann weiß er, dann ist es seine Pflicht, etwas zu sagen. Er weiß auch, was danach kommt. Er muss sich dann extra einstecken. Er leidet dieses alles. In Geduld, in Freundlichkeit, da haben wir es, ja, in Freundlichkeit. Das ist schwer, in Freude, in Freundlichkeit. Nicht ablehnen, nicht aufhören zu lieben. Im Heiligen Geist, zwischendurch zeigt er uns die Quelle an. Ja. Die Kraftquelle ist in ihm und er ist in der Quelle. Der Geist ist in ihm, er ist im Geist. Das heißt, Gott selbst umgibt ihn und bewohnt ihn. Und er ist die Kraft, mit der man weitermachen kann. In ungeheuchelter Liebe. Ungeheuchelt. Wissen Sie, was geheuchelt ist? Ja. Aber jetzt ein Vorsicht. Manch ein Christ, gibt man zu. Manch ein Christ sagt sich, ja, ich kann nicht lieben. Und wenn ich lieben sollte, dann würde ich nur so tun, als ob. Ja. Aber dann sage ich schon einmal, dann tun Sie bitte als ob. Ja. Dann tun Sie mal als ob. Warum sage ich das? Weil solche Menschen nicht wissen, was Liebe ist. Sie meinen, es wäre ein Gefühl, das man vorher haben müsste, und dann könnte man auf dieses Gefühl reagieren mit einer gewissen Weise, mit einer gewissen Art. Ja. Aber zuerst müsste dieser Drang da sein, dieses Schieben von innen, dieser Zug, der mich ziehen würde. Nein. Kennen Sie das Wort aus Maleachi? Jakob habe ich geliebt, Esau gehasst. Ja. Aber Sie glauben nicht, dass Gott Esau wirklich emotional gehasst hat, oder? Ich hoffe wenigstens. Gott hasst nicht so. Er hasst das Böse, ja. Aber da merken wir, es geht nicht um unser billiges Gefühl. Liebe und Hass sind Einstellungen und Handlungen. Von Esau habe ich Abstand genommen. Was meint Jesus, wenn man seine Eltern hassen soll? Er war es, der durch Mose das Gesetz gab. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, hasst eure Eltern, eure Frauen, eure Kinder. Er wollte nur sagen, wenn ich Erster in eurem Leben bin, dann wird es vorkommen, dass der eine oder andere einmal Abstand nehmen muss von dem, was ihm am liebsten oder am nächsten ist. Nicht immer alles, aber es kann vorkommen. Und er ruft sie zur Bereitschaft dazu auf, Abstand zu nehmen. Und Liebe ist Annäherung, ob mir danach ist oder nicht. Wirklich Annäherung. Aber was ist dann geheuchelte Liebe? Geheuchelte Liebe ist so tun, als ob man will nicht sich nicht nähern und man nähert sich auch nicht. Es ist nicht ein Akt des Gehorsams, sondern um sein Gesicht zu wahren, tut man zunächst als ob, aber nur der Umstände wegen. Es ist ein Unterschied zwischen Liebe in der Tat, die ein Gehorsam darstellt, und geheuchelter Liebe. Wenn uns das nicht klar ist, was der Unterschied ist, dann können wir beten, dass der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist uns den Unterschied zeigt. Manches von dem, was im Wort Gottes steht, ist nicht klar ohne weiteres. Was heißt schon, wie es sich geziemt. Wissen Sie, was das ist? Schwer zu wissen. Ja, was ist es denn, das sich geziemt? Das eine Mal ist es so, das andere Mal so, ja. Was ist Freude? Was ist Freundlichkeit? Das sind relative Begriffe. Verstehen Sie? Und da gilt es, vom Heiligen Geist gelehrt zu werden in allen Situationen, immer wieder, was das in der Praxis heißt. Das sind Dinge, die können einfach nicht in einer Predigt, in einer Auslegung des Wortes Gottes so schnell vermittelt werden, sodass Sie dann sagen können, das war jetzt einmal praktisch. Die Lehre ist die Praxis und wir haben die Lehre mitzunehmen und im Gebet zu bitten, Herr, jetzt übersetze du das in mein Leben hinein. Es gibt Dinge, die können wir nicht sagen. Die muss Gott uns lehren im Innern. Mir ist aufgefallen, dass der Psalmist im Alten Testament beten kann, tu mir kund deine Wege, lehre mich dein Gebot und so weiter. Und ich frage mich, warum? Er hat doch das Gebot vor sich, ich kann es doch lesen. Aber das genügt nicht. Er kann das Gebot lesen, Ehre der Vater und Mutter, aber es muss ihm klar werden, was würde das in meiner Situation heißen? Was heißt es, nicht zu morden? Sicherlich nicht nur darauf zu verzichten, einem anderen das Leben zu nehmen. Das macht Jesus deutlich. Das macht Johannes deutlich. Lehre du mich, was dein Gebot wirklich bedeutet. Das muss der Herr Jesus uns zeigen, innerlich. klar machen, bei aller Bereitwilligkeit sei auf sein Wort einzugehen. Im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, mit dem Wort der Wahrheit oder in dem Wort der Wahrheit. Man könnte so oder so übersetzen wohl. Ich freue mich über diesen Spruch, Vater. Ja, dein Wort ist die Wahrheit. Der Geist ist Wahrheit. Wahrheit ist ein großer Begriff in der Heiligen Schrift. Das Evangelium ist Wahrheit. Das ganze Wort Gottes ist Wahrheit. Mit diesem Wort der Wahrheit ist er umgegangen. Und wenn wir auf dieses Wort verzichten, dann werden wir auch auf erfolgreiche Gnade verzichten müssen. Denn Gott legt in sein Wort große Möglichkeiten hinein, um fertig zu werden mit unseren Schwierigkeiten. Wenn die Gnade Gottes in rechter Weise verwendet sein soll in unserem Leben, dann werden wir mit dem Wort der Wahrheit umgehen wollen. Reichlich. Wie viel haben Sie heute in der Bibel gelesen? Lernen Sie Bibelverse auswendig. Kennen Sie sich aus in der Schrift? Kamen Sie mit, als Horst am Anfang sagte, ja, das ist ein bekannter Vers. Ich dachte so bei mir, ich frage mich, ob das wirklich so ist. Ja? Ich war froh, dass es für ihn eine bekannte Stelle war. Ja? Kannten Sie die Stelle? Als Sie Apostelgeschichte 26 hörten, konnten Sie ungefähr einordnen, was da war? Ja? Als der Text gelesen wurde, war es etwas leichter. Ja? Aber dennoch, es könnte sein, dass die Geschichte fremd war. Ja? Nicht jeder weiß, dass das wirklich mit der Bekehrung des Paulus zu tun hat, wenn er das einfach so hört. Ja? Wie zu Hause sind wir? Wie sehr sind wir zu Hause im Wort Gottes? Bin ich wirklich gegründet, gewurzelt? Weiß ich, wie die Bibel spricht? Ich merke, manche Christen haben Schwierigkeiten mit der Sprache der Schrift. Deshalb habe ich in der ersten Woche dieser Rundreise in Vesperweiler versucht, einiges darüber deutlich zu machen, wie die Schrift spricht. Manchmal genauso wie wir heute, nur nimmt uns das ein bisschen den Atem manchmal, wenn wir das so antreffen. Ja? Dachte nicht, dass die Bibel auch so sprechen konnte wie wir. Ja? Tatsächlich. Aber dann müssen wir uns hineindenken manchmal. Manchmal spricht sie ganz anders als wir. Und dann müssen wir uns fragen, ja, wie war das eigentlich gemeint? Bin ich zu Hause in der Sprache der Bibel? Bin ich zu Hause im Alten Testament? Wie schnell werde ich umgeworfen von ganz plötzlichen neuen Situationen und kann nicht mehr an Gottes Wort denken? Wie lang braucht es, bis ich dann wirklich zum Herrn gehe? Oder kann ich sofort zum Herrn gehen? Wie lange braucht es, wenn ich dann zum Wort Gottes gehe, bis ich getröstet, aufgerichtet werde? Das sind Fragen, die hiermit zusammenhängen. Ich rufe euch auf, wir rufen euch auf, sagt er, die Gnade Gottes nicht vergebens entgegenzunehmen, wobei wir uns ausweisen mit Wort der Wahrheit. Wort der Wahrheit. In der Kraft Gottes. Dies ist nicht eine Liste, die so in logischer Reihenfolge scheint mir aufgestellt wurde. Ich weiß nicht, wer sein Sekretär an diesem Tag war. Ich weiß nicht, welche Gedanken ihn noch beschäftigt haben. Er denkt an die Korinther und ihre Nöte. Er spricht, er muss von seinen Nöten sprechen, aber er spricht dann auch gleich von seinen Hilfen. Und dann fällt ihm so allerlei ein. Freundlichkeit, Heiliger Geist, Kraft Gottes, Wort der Wahrheit und so weiter. Das scheint so ein zusammengewürfeltes sein, aber jeder Gedanke ist wesentlich. In der Kraft Gottes und nicht in meiner Kraft. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht etwas hinzufügen. Ja. Wir haben doch immer wieder gehört, das kann ich nicht in meiner Kraft, das können wir nicht in unserer Kraft tun. Was heißt das? Ich habe vorhin gesagt von meiner Tochter, sie hätte nicht versuchen sollen. Das hätte irreführend sein können. Das muss erklärt werden. Wir können vielleicht hören, ja, mein Wille ist zu schwach. Ich kann nicht. Ich will, aber mein Wille ist zu schwach. Und so weiter. Wir sollten nicht denken, dass Gott etwas in uns tun wird, an uns vorbei. Nicht so. Wir sollten nicht denken, dass Gott meinen Willen auf die Seite legt und jetzt wird er wollen, an meiner Stelle gleichsam, wie ein anderer. Oder als ob er meinen Einsatz ganz auf die Seite legen würde. Als ob ich überhaupt nicht versuchen muss. Ich darf mich jetzt hinsetzen und jetzt wird Gott schon mir Sieg geben. Ja? Nicht so. Nein. Wir waren heute bei Waltraud und da erzählt sie von einem Fall, wo jemand einmal ganz unten sein musste. Aber das ist bekannt. Gott lässt uns manchmal scheitern, bis wir wirklich ganz unten sind. Und wir sind bereit, willig gemacht zu werden. Bis wir sagen, ja, Herr. Wir täuschen uns oft selbst. Aber Gott will unseren Willen. Und Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, dass er willig machen kann. Er schenkt es. Aber es ist unser Wille, den er stärkt. Sein Wille in meinem Willen, sein Denken in meinem Denken, sein Wollen in meinem Wollen, seine Kraft in meiner Kraft. Das heißt, an dieser Stelle habe ich etwas von einem Mann Gottes in Kanada gelernt, an dem man wirklich ablesen konnte, was Hingabe von ganzem Herzen war. Wenn der sprach, dann war er ganz dabei. Er konnte auf meinen Wegen von der Kanzel springen, ja, wenn es notwendig war. Das heißt, im Alten Testament steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft. Wir müssen dahin kommen, wo wir wirklich lernen, ich kann's nicht, aber ich bin bereit, Gott zu lieben. Und wenn ich bereit bin, gehorsam zu sein und einfach Gott sage, ich kann's nicht, aber jetzt werde ich hineinsteigen. Ich werde ins Wasser hineinsteigen, ich werde gehorsam sein. Ich kann's nicht, ich weiß, es ist zu viel für mich, ich weiß, es ist unmöglich. Aber ich handle jetzt in deinem Namen. Und dann gibt er Kraft. Dann liefert er diese Kraft. Und dann können wir lieben. Und dann können wir gehorsam sein. Und dann können wir verzichten darauf, einem anderen einen Anlass zum Stolpern zu geben. Die Gnade Gottes ist genug zum aktiven Gehorsam und Wollen in der Kraft Gottes. Auch das muss der Herr uns zeigen. Was der Unterschied zwischen diesen beiden ist, ja? Das will gelernt werden. Aber wenn wir bereit sind zu lernen, dann wird der Herr uns in Schwierigkeiten stellen, wo wir ans Ende unserer Möglichkeiten kommen, wo wir das dann tatsächlich durchexerzieren können. Es kostet sehr viel, aber es lohnt sich. Es ist herrlich, die Gnade Gottes am Werk zu sehen. Und mir macht es unbändig Freude, wenn ich die Gnade Gottes im Leben eines anderen am Werk sehe. Es sind geradezu sichtbare Beispiele, Statuen gleichsam oder Gemälde von der Gnade Gottes, bewegliche Gemälde. In der Kraft Gottes durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Nun, das ist ein sehr plastisches Bild, ja. Wir haben schon lange nicht Krieg gehabt und wir haben also wenige Soldaten unter uns, ja? Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und Linken. Ein Soldat muss schnell gucken können, ja? Er muss die Gefahr ahnen können. Er muss überall bereit sein. Von überall kann die Gefahr kommen. Von vorn, von hinten, von jeder Seite, ja? Paulus gebraucht dieses Bild. Er hat genug Soldaten gesehen, ja? Mit Waffen der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort, ist ein Heilswort. Das ganze Heil ist Gerechtigkeit. Die Erlösung Jesu Christi ist Gerechtigkeit. Darin, im Evangelium, ist die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Das ganze Heil, alles, was das Evangelium an Frucht trägt, das ganze Gebiet von Wohlergehen und Rettung und Heil, ist Gerechtigkeit. Die Waffen, die hiermit zusammenhängen, damit das Evangelium seinen Weg finden kann, zur Rechten und zur Linken, damit ich meinen Heilsweg finden kann. Und jetzt zeigt er, wie das aussieht. Denn wenn wir jetzt die folgenden Verse lesen, ich merke, ich muss aufhören, aber hier wäre ein geeigneter Zeit, ein Punkt, Entschuldigung, wir haben das manchmal mit den Kindern so gemacht, wenn es am allerspannendsten war, habe ich aufgehört zu lesen. Ja.
Dann kommen morgen alle wieder.
So. Es ist spannend. Es ist sehr ernst. Wir haben es hier mit letzten Möglichkeiten zu tun. Leben und Tod, ja. Dies ist kein Spielplatz, ja. Dies ist die größte Wirklichkeit. Aber wie das aussieht, Waffen zu rechnen und zu linken, darüber wollen wir morgen Abend dann sprechen. Denn die folgenden Verse scheinen mir die Auslegung davon zu sein. Gut, wir neigen das Haupt zum Gebet und bitten den Herrn, dass er sein Wort uns einpräge.